Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
Ich bin Martin Schauhuber.
Und Martin, wir haben heute ein bisschen ungewohntes Setup. Ich bin nämlich nicht mit dir im Studio, sondern zu Hause im Homeoffice. Und der Tag, an dem wir alle ins Homeoffice geschickt wurden, ist ja jetzt mittlerweile schon wirklich lange her. Ich glaube so 3,5 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht.
Fast schon 4 jetzt.
Und trotzdem willst du heute darüber reden. Warum?
Ja, weil ich glaube, dass fast 4 Jahre nach dem ersten Homeoffice-Tag für viele, dass alle, die jetzt immer noch einigermaßen regelmäßig von zu Hause arbeiten, von denen denke ich, dass sie das wahrscheinlich noch sehr, sehr lang so machen werden. Und trotzdem sind doch einige Menschen noch in einem bisschen so temporär improvisierten Modus. Einfach weil es damals sehr plötzlich begonnen hat und es hat dann ja auch irgendwie funktioniert. Und warum muss man das jetzt ändern und gescheit strukturieren?
Das heißt, wer das jetzt noch macht, für den oder die wird das wahrscheinlich passen, oder?
Ja, ich denke mal, was so das ob Homeoffice oder nicht betrifft, würde ich schon meinen, ja, weil wenn sich die Leute suchen sich ja normalerweise noch aus momentan. Es gibt schon Menschen, für die sich Homeoffice besser eignet als für andere. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist da die Selbstdisziplin. Wer im Homeoffice seine Arbeit jetzt zu den vorhergesehenen Zeiten erledigt, wer sich eine gute Struktur schaffen kann, dem geht es gut damit normalerweise. Wer ständig abschweift und dann jeden Tag irgendwie 3 Stunden länger arbeiten muss, dass er die Arbeit fertig kriegt, für den ist es nicht so gut. Aber es geht ja nicht nur darum, ob man überhaupt Homeoffice macht, weil da glaube ich schon, das passt für jeden so, wie es ist, sondern vor allem, wie man es macht. Und da, glaube ich, gibt es noch ganz schön Luft nach oben, vielerorts. Die Orthopädinnen, Physiotherapeuten, Augenärztinnen dieses Landes sind, glaube ich, nicht ganz so überzeugt, dass da alles schon so super toll läuft in Sachen Homeoffice. Ich habe mit einigen befreundeten Physiotherapeutinnen und Therapeuten auch geredet und die haben gemeint, dass man es schon vor allem in und nach den ersten Lockdowns schon ganz stark gemerkt hat, dass die Leute da einfach mit ganz schlechten Setups gearbeitet haben. Mittlerweile haben sie schon gemeint, ist das nicht mehr so stark zu merken. Also die meisten, die das noch machen, dürften sich das offenbar ganz okay eingerichtet haben. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja, ich kenne das nur von mir. Also ich habe mittlerweile nicht mehr nur den Küchensessel, der ganz hart und bockig war, sondern auch einen normalen Schreibtischsessel und tatsächlich einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Wir werden ja auf die Gadgets wahrscheinlich eh noch zu sprechen kommen. Aber Stichwort Equipment und Ausrüstung. Es dürfte also den Menschen besser gehen, weil sie auch gelernt haben, was brauche ich zu Hause.
Ja, genau. Also ich denke, bei den meisten wird es so gewesen sein, die meisten werden dann auch irgendwann sich entschlossen haben, Geld in die Hand zu nehmen dafür. Und mir wurde auch gesagt, warum es den Leuten jetzt auch prinzipiell nicht so schlecht geht damit oft, wurde mir von einer Physiotherapeutin gesagt, dass Menschen bei uns im Homeoffice offenbar doch einen Tick mehr Bewegung machen. Und das ist natürlich pauschal was Gutes.
Aber trotzdem müssen wir annehmen, dass wahrscheinlich noch viel Luft nach oben wäre, oder?
Ganz genau. Und deshalb gibt es heute den Leitfaden für das perfekte Homeoffice. Also alles, was man beachten muss, um seinen Arbeitsalltag zu Hause so gesund und so produktiv wie möglich zu gestalten.
Und eine Sache hast du da ja schon angesprochen, nämlich die Struktur.
Ja, und das ist der Teil der Folge, die ich für mich selbst gemacht habe.
Da bist du nicht alleine, Martin.
Es braucht einfach Struktur, um was weiterzukriegen. Es gibt Untersuchungen, laut deren die Menschen, die das Homeoffice unglücklich macht, genau die sind, die dabei weniger produktiv sind. Und das ist auch irgendwie naheliegend. Natürlich ist es auch ein bisschen ein Henne-Ei-Problem vielleicht. Weil vielleicht sind sie auch unproduktiv, weil ihnen das Setting Homeoffice schon nicht taugt. Aber die Menschen, die es nicht kennen, die Glücklichen, können sich da, glaube ich, trotzdem auch reinversetzen, wenn man den ganzen Tag im wurscht welchem Schreibtischsessel sitzt und nichts weiterbringt, ist das frustrierend. Deswegen muss man es schaffen, sich trotz dieser gewohnten Umgebung einen einigermaßen normalen Arbeitsalltag zu bauen, dass das richtig funktioniert. Und gerade für in Sachen Disziplin eher herausgeforderte Menschen wie mich, ist da ein guter Tipp, ein Thema, das wir schon vor 1,5 Jahren, glaube ich, sowas in einer eigenen Folge hatten, dieses Scheduling, das alles einplanen, den Arbeitstag so richtig gut durchplanen, vorher beschließen, was du wann machst, und sich dann wirklich in dieser Zeit nur auf das konzentrieren. Das schließt übrigens auch eine Sache ein, die im Homeoffice besonders gern verwässert wird, und zwar die Pausen.
Entweder sie werden gar nicht gemacht oder sehr, sehr ausgiebig gemacht.
Ganz genau. Oder es ist alles so eine halbe Pause irgendwie.
Ja, wenn man dann im Bett mit dem Laptop arbeitet, weiß man nicht so recht, in welchem Modus man ist. Und wie es mir dann auch oft geht, ist, dass man sehr schnell einfach abgelenkt ist und irgendwas anderes macht.
Ganz genau. Und das geht sicher vielen Menschen so, aber das ist eben nicht wirklich eine Pause. Das ist das Problem an dem Ganzen. Und wenn du halt eben immer wieder sowas machst, dann nimmst du dir vielleicht die echte Pause nicht und hast dann auf einmal einen 8, vielleicht 9 Stunden Arbeitstag ohne Pause. Das ist nicht gut. Die Kunst ist, es echte Pausen zu machen, in denen man mit dem Kopf und auch ganz wichtig mit den Augen vom Bildschirm wegkommt. Und die funktionieren eben schon besser, wenn man sie im Vorhinein eingeplant hat. Es passiert ja nicht nur im Homeoffice wirklich leicht, dass man so eine Pseudopause macht und vom Laptop den Kaffee trinkt. Und dann machst du halt halb was anderes und dann hast du wieder mit dem Bildschirm zu tun. Dann kommt eine Mail rein und sowas. Das kann einem ja auch im Büro passieren.
Mhm.
Aber es ist so oder so einfach, ja, du hast halt nicht die Erholung einer Pause dann. Wir hatten auch schon zum Thema Pausen und auch zum Thema Mittagspause schon eigene Folgen. Viel besser wäre es, einfach kurz Bewegung zu machen. Aufstehen, rumgehen, vielleicht die depperte Runde um den Block spazieren. Katze streicheln, wenn man eine hat. Man kann zum Beispiel auch einfach alle 90 Minuten so 5 oder 10 Minuten Pause machen und dann einen fixen Bewegungsplan haben. Man kann auch sagen, man macht jedes Mal, keine Ahnung, 20 Liegestütze.
Ja, ich finde das auf jeden Fall gut, auch vielleicht den wegfallenden Arbeitsweg sich irgendwie in der Früh herzunehmen und zu sagen, ich gehe da schon mal eine halbe Stunde um den Block, dass ich zumindest irgendwie mal draußen war und nicht vom Bett zum Schreibtisch gefühlt krieche.
Ja.
Du hast jetzt auch viel von Struktur, von Disziplin gesprochen. Was ist jetzt mit den angesprochenen Menschen, die eben nicht so viel Selbstdisziplin haben?
Ja, das ist schön, dass du an mich denkst. Ich habe auch für mich und diese Menschen gute Nachrichten. Die haben mich bei der Recherche selber überrascht, ehrlich gesagt. Ich habe da eine ganz frische Studie der Humboldt-Universität Berlin gefunden. Die wollten eigentlich untersuchen, wie sehr sich Selbstdisziplin auf die Leistung bei der Arbeit von zu Hause auswirkt. Es ist dann wenig überraschend rausgekommen, dass es einen Unterschied macht, wie viel Selbstdisziplin man hat, dass man je nachdem mehr oder weniger weiterbringt. Aber spannender war eine Erkenntnis, die quasi nebenher passiert ist. Und zwar, die, die sich mit Selbstdisziplin schwerer tun, haben sich dadurch diese Arbeit im Homeoffice dabei verbessert. Also es gibt Hoffnung. Man kommt auch irgendwie dann durch die Übung rein, vielleicht auch durch den Frustrationsfaktor.
Oder indem sie vielleicht auch ihren eigenen Arbeitsrhythmus gefunden haben, der im Team vielleicht gar nicht so gut umsetzbar ist. Könnte auch möglich sein.
Ganz genau. Ich bin ein Mensch, der eigentlich ab 22 Uhr am besten arbeitet. Das ist es im normalen 9-to-5-Büroalltag eher selten vorkommen, Gott sei Dank. Aber im Homeoffice kann ich es mir teilweise so einteilen. Und dann geht bei mir auch viel mehr weiter. Und eben, du hast andere Möglichkeiten. Generell eine sehr große Baustelle im Homeoffice, wo da eben nicht Kollegen und Kolleginnen manchmal oder der Chef über die Schulter schaut, ist das Prokrastinieren. Dass dieses Sachen immer aufschieben, immer vor sich herschieben. Ich kann dazu unsere Folge vom Mai 2022 wärmstens empfehlen. Da jetzt komplett ins Detail zu gehen, würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Die Kurzfassung gebe ich aber schon noch. Und das ist, man muss sich beobachten und rausfinden, was die Trigger dafür sind, dass man Sachen ständig aufschiebt. Weil das muss nicht immer das Gleiche sein. Das kann sein Überforderung, das kann sein Langeweile. Die Spannweite ist sehr, sehr groß. Und wenn man das dann weiß, kann man vielleicht versuchen, das zu bearbeiten und dann eben nicht 7 Tage am selben Task arbeiten, der in 10 Minuten fertig sein hätte können. Du kannst jetzt super toll planen und dein Scheduling machen und so, aber wenn es dann halt die Tätigkeiten dann in den Zeitfenstern, die du dir vorgenommen hast, nicht wirklich angehst und dann nicht auch fertig bringst, ja, du bist trotzdem nicht glücklich, den Laptop zuzumachen am Ende des Arbeitstags.
Das ist sehr unbefriedigend, wenn man das Gefühl hat, man arbeitet voll viel, aber eigentlich hat man gar nichts gearbeitet. Jetzt mal ganz physisch gesehen, wie schaut es denn da mit dem Homeoffice aus? Wir gehen jetzt mal von einem Schreibtischjob aus, weil das ja die überwiegende Mehrheit der Homeoffice-fähigen Menschen ist. Also jemand, der an einem Auto schraubt, wird das eher weniger zu Hause machen.
Eher selten, ja. Und wenn, dann sollte der Staat nichts davon wissen. Punkt 1 ist ein gescheiter Sessel. Man muss in eine Sitzgelegenheit investieren, die für einen passt. Also einfach nur der Küchensessel ist wirklich keine Lösung. Nicht jeder will den gleichen Schreibtischsessel, aber man kann Probe sitzen und schauen, wie man sich fühlt. Der Schreibtisch muss groß genug sein. Da habe ich mich auch ein bisschen ertappt. Ich habe lang einfach nicht den Platz gehabt, den ich gebraucht hätte am Schreibtisch. Das ist, glaube ich, oft ein Problem, weil du brauchst halt Platz für dein Zeug, du brauchst Platz für ein Wasserglas, du brauchst Platz für die Maus und du brauchst wirklich viel Platz für die Maus, dass du da wirklich nicht mit T-Rex-Armen das alles so ganz kurz machen kannst, sondern du musst halt wirklich, ja, ein bisschen Platz haben. Ich persönlich bin ein extrem großer Fan von höhenverstellbaren Schreibtischen. Ich habe mir den leider erst voriges Jahr gekauft, im Nachhinein viel zu spät. Es ist wirklich ein unglaubliches Upgrade und wenn es nur für die Psyche ist. Und es ist auch für den Rücken ein unglaubliches Upgrade. Du hast dir auch einen, hast du gemeint, einfach ab und zu eine Stunde im Stehen arbeiten und dann wieder ein bisschen im Sitzen und dann wieder im Stehen. Es ist super. Wenn du so einen Tisch nicht hast, musst du halt wirklich oft dran denken, aufzustehen und rumzugehen. Und das gibt vielleicht auch nicht jeder Arbeitsalltag her.
Ja, ich meine, wenn man sehr im Flow ist, so passiert es mir dann oft auch, dass ich dann schon sehr lange sitze und vergesse, den Tisch wieder auf die Stehhöhe sozusagen raufzufahren. Da bräuchte ich am besten eigentlich auch eine Erinnerung manchmal.
Ich denke mir, jede Viertelstunde, die du stehend verbracht hast, ist dann unterm Strich schon eine gewonnene.
Ja.
Und es soll dann nichts Schlimmeres passieren, als so im Flow zu sein, dass du nicht dran denkst.
Stimmt. Dann vielleicht eher, wenn man gerade irgendwie komisch da sitzt, mal überlegen, wie sitze ich eigentlich da, oder? Weil das Thema, wie sollte man sitzen, ist ja größer, als viele von uns denken.
Ja, es ist auch ein sehr komplexes Thema. Also nur so viel hier, man kann mal versuchen, eben beim Arbeiten wirklich innezuhalten, vielleicht sogar einen Wecker stellen, dass man zu einem wirklich zufälligen Punkt da rausgerissen wird und sich mal anschauen, wie man gerade da sitzt. Und wenn man jetzt gerade vom Laptop sitzt, eben so die rechte Hand am Touchpad vielleicht, das zieht die Schultern so richtig schön hoch und zusammen, wenn man mit Touchpad statt mit Maus arbeitet, den Rücken gekrümmt. Also wenn du da kauerst mit der Körperform eines Shrimps, dann wird das auf Dauer wahrscheinlich ungesund sein. Da muss man jetzt kein Orthopäde, Physiotherapeut, was auch immer sein, um das sagen zu können.
Was sind denn jetzt noch wichtige Punkte, wenn es um das ergonomische Arbeiten geht?
Die Augen sind ein sehr großes Thema, also ein Thema, das in dem Ausmaß für mich relativ überraschend war. Die Augen waren aber auch der Anlass für diese Folge. Also ich bin auf die Idee gekommen, als mir ein Freund erzählt hat, weil er gesehen hat, unseren Notfallschreibtisch, der vor einem Fenster steht in der Wohnung, der zweite. Und er hat gemeint, das ist nicht so gut. Und hat dann erzählt, dass er beim Bildschirmarbeiten immer Kopfweh bekommen hat, monatelang. Und dass ihn sein Arzt dann gefragt hat, ob direkt hinter dem Bildschirm ein Fenster ist. Und das war auch so und das war auch offenbar das Problem. Offenbar überfordert das das Auge, wenn du so einen hellen Hintergrund hast und dann auf den Bildschirm scharf stellen musst. Ich habe mir immer gedacht, cool, ich kann rausschauen, das ist ja gut, Tiefensicht und sowas. Aber nein, nicht direkt hinter dem Bildschirm. Dieses ganze Zeit Helligkeit ausgleichen überfordert offenbar den Kopf.
Mhm. Ja, würde ich jetzt auch, wenn ich jetzt nur so dran denke, ich hatte die Schreibtische immer seitlich zum Fenster tatsächlich. Wie ist denn da jetzt die Empfehlung? Habe ich das richtig gemacht oder gibt es da nochmal einen besseren Winkel?
Ja, das ist super. Das ist ganz genau richtig. Es ist ganz genau richtig. Es ist auch blöd, wenn es dir über die Schulter scheint von hinten und du dann auch die Augen so zusammenkneifen musst, weil man eben nichts mehr sieht, genau.
Wer schon mal im Park gearbeitet hat während Corona, kennt das vielleicht.
Ja, ganz genau. Ausreichend Licht ist enorm wichtig und das Fenster neben dir stellt das natürlich noch am ehesten sicher. Es ist ja schon ein Merkmal von Büros, dass die meistens eher hell sind. Da wird jetzt nicht so auf charmantes Stimmungslicht geachtet. Wenn jetzt wir sitzen im Studio, der Christoph, unser Produzent und ich, wenn wir in die Decke schauen, da kommen jetzt nicht die heimeligsten Gefühle auf, aber es ist halt hell, weil das ist ein Sinn von Büros. Das hat einen Grund. Idealerweise sollte das Arbeitszimmer sowieso mit Tageslicht ausgeleuchtet sein. Und eben 90 Grad Winkel ist perfekt, besser kannst du das nicht machen. Und eben dieser Faktor, dass es nicht im Bildschirm spiegeln sollte, das ist vor allem für Menschen relevant, die auch später arbeiten, wo das Licht dann von der Deckenlampe kommt. Da muss man sich auch ein bisschen überlegen. Also man sieht es dann ja eh. Wenn dir das dann immer die einzige Lampe auf dem Bildschirm scheint und spiegelt, ist auch nicht ganz gut.
Wenn es jetzt um Monitore und Bildschirme geht, da haben wir jetzt schon viel besprochen, aber viele arbeiten ja, wie auch ich zum Beispiel, mit einem Laptop. Manche dann auch sogar noch im Bett oder nicht mal an einem Schreibtisch. Wie geht man da damit um?
Ich glaube, es wird jetzt niemanden schockieren, wenn ich sage, Laptop im Bett ist nicht ideal, aus quasi allen Gründen. Allein schon deshalb, weil der Bildschirm und auch deshalb ist Laptop generell nicht optimal. Der Bildschirm sollte, da gibt es sehr viele verschiedene Angaben, aber die meisten einigen sich so auf 50 bis 80 Zentimeter weit weg sein. Das kannst du jetzt probieren.
So eine Armlänge ungefähr, oder?
Ja, genau, ja.
Je nachdem, wie lange Arme man hat.
Jetzt kannst du mal zeigen, wie du das mit dem Laptop machst. Also so ausgestreckt schreiben die wenigsten mit so ausgestreckten Armen. Da musst du eben nur ein paar Zentimeter vor dem Screen die Sachen eintippen, von dem her wirst du diesen Abstand nie hinkriegen.
Und er kommt mir auch sehr, sehr lang vor, also sehr weit vor eigentlich.
Ja, weil er schon noch weit ist im Vergleich zu dem, an das, woran sich viele Leute durch Laptops gewöhnt haben. Aber es wäre halt besser. Man darf und soll auch ruhig dafür die Schriftgröße aufdrehen. Da kommt man sich vielleicht einmal einen halben Tag vor wie ein 85-Jähriger in meinem Fall, aber es ist halt gut. Also du kannst das dann genauso gut lesen und es passt. Und du brauchst natürlich auch einen Monitor mit einer gewissen Größe für all das. Bringt es nichts, wenn du jetzt auf ein iPad schaust aus einem Meter. Es soll eben nicht so sein, dass die Augen ganze Zeit angestrengt auf etwas schauen, das relativ nah ist. Das ist der Worst Case. Und für die Augen sind auch diese Pausen relevant, über die wir vorher geredet haben. Eigentlich sind ja, das ist glaube ich das toteste Recht überhaupt in diesem Land, sind ja eigentlich nach 50 Minuten Bildschirmarbeit 10 Minuten Pause bzw. eine bildschirmlose Tätigkeit vorgeschrieben.
Das stimmt.
Jetzt wissen wir, dass das circa so relevant ist wie die Wohnstraßen in Wien. Es ist allen wurscht. Ja. Aber es hat einen Grund, warum irgendwann sowas jemand irgendwo festgeschrieben hat. Es ist für die Augengesundheit wichtig.
Wir haben auch eine Folge zur Augengesundheit aufgenommen und da geht es ja auch genau darum, wie man die Augen schonen kann mit Bildschirmen und was das mit uns genau macht. Ein Tipp hätte ich auch noch, wenn man jetzt mit Laptop arbeitet. Man kann zum Beispiel den Laptop auf ein hohes Buch oder so stellen, irgendwie so einen fetten Duden oder so, den man eh nicht mehr braucht heutzutage, weil alles digital ist. Oder man nimmt sich eine Bluetooth-Tastatur, so hat man auch schon ein bisschen eine Distanz. Aber zurück zu den Augen, Martin. Gibt es da noch mehr zu sagen?
Ja, es geht immer wieder das Office-Eye-Syndrom um als Begriff. Das gab es jetzt schon in klassischen Büros. Im Homeoffice kommt es aber weit öfters vor. Dieses Syndrom steht dafür, dass wir trockene Augen bekommen, weil wir beim Starren auf die Bildschirme deutlich seltener blinzeln als bei allen anderen Tätigkeiten. Das ist sehr einfach zu erheben, deswegen wurde es tausendfach erhoben. Ist ganz klar, man kann sich da selber auch ein bisschen dabei beobachten. Aber wenn man darauf achtet, wird es natürlich wieder schwierig. Aber man kann sich mal filmen bei der Bildschirmarbeit und sehen, dass man gefühlt zweimal blinzelt in einer Minute. Das ist insofern jetzt im Homeoffice ein größeres Problem, als dass man im normalen Büroalltag doch immer wieder auch bildschirmlose Aktivitäten zwangsläufig hat. Sei das jetzt ein Meeting, das da halt in Person stattfindet, sei das die Plauderei zwischendurch bei der Kaffeemaschine. Im Homeoffice rennt das Meeting am Bildschirm und die Plauderei passiert am Teams-Bildschirm im Chat oder vielleicht im WhatsApp-Chat privat. Die Arbeit wird halt ein kompletter Bildschirmmarathon dadurch. Und abgesehen davon, dass man natürlich am besten einfach Bildschirmpausen sich nimmt, hilft auch bewusstes Blinzeln. Ganz einfach, es geht ja nur um die Befeuchtung der Augen oder auch Gähnen, spannenderweise. Und weil die Luft gerade in der Heizsaison sehr trocken wird, je nach Heizung natürlich, ist regelmäßiges Lüften auch sehr wichtig. Also ich kenne das von mir, wie im klassisch Altbauwohnung in Wien, da im Winter, die Luft wird so staubtrocken, da hilft nur Lüften. Lüften ist generell keine schlechte Idee. Man kann den Augen zuliebe auch eine uralte Regel ausgraben, die 20-20-20-Regel. Das heißt, du schaust alle 20 Minuten, 20 Sekunden, circa 20 Meter weit weg. Das entspannt die Augen.
20 Meter Fernsicht. Dürften das die Fenster in jeder Wohnung hergeben?
Also das wäre schon zu hoffen, glaube ich. 20 Meter ist nicht so rasend weit. Das kann sich vielleicht jeder und jede noch erinnern. 60 Meter laufen in der Schule. Ein Drittel davon, das geht meistens schon, wenn die Wand vom Nachbarn nicht einen Meter weit weg vom Fenster ist. Kann man das mit ein bisschen diagonal schon hinkriegen. Und ich möchte es ihm noch einmal kurz dieses Lüften betonen, ohne jetzt zu wissen, ob das bei so vielen Menschen ein Thema ist oder ob das ein reines Altbauphänomen ist. Weil ich persönlich vergesse wirklich sehr oft darauf zu lüften im Homeoffice. Dann sitze ich ganzen Tag da und man merkt ja nicht, wie abgestanden die Luft wird. Einigermaßen moderne Büros haben halt Belüftungssysteme. Die sichern die Luftqualität mal mehr, mal weniger. Aber im Homeoffice musst du halt einfach selber dran denken, dass das alles passt.
Mal den Kopf zum Fenster rausstrecken kann auch schon irgendwie einen kleinen frischen Kick geben. Noch etwas, woran man im Homeoffice denken sollte?
Ja, an klare Kommunikation. Also die KollegInnen kriegen eben nicht mit, wie viel du schon zu tun hast, wenn du jetzt nicht neben ihnen sitzt zum Beispiel. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt die ganze Zeit im Chat ansudern sollst, wie viel du nicht zu tun hast, aber einfach ab und zu Kontakt mit der KollegInnenschaft halten. Das ist nicht nur für die Psyche super gut und super wichtig. Es ist auch gut, um ein bisschen so ein Gespür für den Alltag der anderen zu behalten, gerade wenn man in Teams arbeitet. Und eben umgekehrt, dass die anderen auch ungefähr ein Gespür für dich behalten. Wir haben auch mit der Franziska geredet zum Thema Homeoffice, die findet das prinzipiell ganz katastrophal, weil sie sagt, man vereinsamt. Das ist ein bisschen ein No-No, ja natürlich, aber wenn ich merke, ich vereinsame, dann muss ich halt wieder mehr ins Büro fahren. Das ist eh klar. Manche Leute haben ja auch im Homeoffice KollegInnen quasi, neben denen sie sitzen.
Eben, es gibt ja auch so Teamtage, die viele Firmen machen, wo sich dann alle mal treffen. Also da wird dann oft, zumindest anekdotisch, bekomme ich das so mit weniger gearbeitet, dafür eben mehr geplaudert. Was eben auch ganz wichtig ist, so eine gewisse Psychohygiene im Team auch zu haben vor Ort. Ja. Und eine Sache, gerade was auch Vereinsamung angeht, das habe ich bei mir zum Beispiel auch gemerkt, vor allem in der Pandemiezeit, dass bei mir so die Grenzen verschwinden im Homeoffice zwischen eben Büro und Zuhause und dass man dann sehr lange arbeitet und sehr einsam wird und dass da auch eine gewisse Routine ganz gut ist.
Das fängt an mit dem Anfang, nun auch nicht, geht weiter mit eben Pausen, vor allem mit einer gescheiten Mittagspause und es hört am Ende auf und da gibt es noch was ganz Wichtiges. Vor allem, wenn du kein eigenes Arbeitszimmer hast, musst du einen Weg finden, die Arbeit dann für diesen Tag wirklich zu beenden. Das ist vielleicht eines der giftigsten Sachen am Homeoffice, dass du eben diese Trennung nicht so klar hast, so wie wir es früher alle hatten eigentlich. Und wir hatten ja auch mal eine eigene Folge zum Thema Abschalten. Die Links kommen natürlich auch in die Shownotes. Es reicht nicht einfach nur, wenn du jetzt am Laptop dein Arbeitsprogramm zumachst und Netflix aufmachst. Da checkt der Kopf nicht, dass da ein Übergang stattfindet. Alles zusammenpacken, sämtliche Notifications abdrehen, vielleicht noch irgendein Ritual haben, um den Arbeitstag zu beenden. Das kann sein, dass du dir gleich einen Plan für den nächsten Tag machst. Das hatten wir auch mal, dass das gut tun kann. Die offenen To-Dos nochmal sammelst, dass du sie nicht mehr im Kopf behalten musst. Oder dass du einfach 10 Minuten Yoga machst. Oder dass du den Standard-Podcast-Thema des Tages hörst. Den gibt es anders als jeden Tag, jeden Werktag zumindest. Da ist am Ende des Arbeitstages auch immer schon die neue Folge online. Das geht sich sicher aus. Das kann man genauso machen, dass wirklich der ganze Körper und das ganze Hirn weiß, jetzt ist Schluss mit dem Arbeitstag, jetzt ist was anderes.
Also am besten ein Ritual für einen selber finden, wo man gut Grenzen setzen kann, auf die körperliche Ausgeglichenheit achten, aber auch auf die psychische, indem man auch vielleicht mal einen Kaffee trinken geht oder nach der Arbeit auf einen Spaziergang mit Kolleginnen und Kollegen und so auch noch ein bisschen Abstand gewinnen kann. wer sich für Routinen entscheidet, kann sich auch für die Routine entscheiden, jede Woche besser leben zu hören. Ihr könnt uns auf allen Podcast-Plattformen abonnieren und bekommt dann so eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge da ist. Und ihr könnt uns auch gerne weitere Homeoffice-Tipps oder andere Themenvorschläge schicken an besserleben@derstandard.at.
Und im Winter lüften nicht vergessen. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
Ich bin Selina Thaler.
Und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth.
Baba.
Bis nächste Woche.